NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. September 911. Der Todestag von König Ludwig IV., genannt das Kind.
Wir schreiben das Jahr 1642, gut 700 Jahre nach Ludwigs Tod. Feuer in der Basilika des Benediktinerklosters St. Emmeram in Regensburg. In den Flammen versinkt auch das prachtvolle Denkmal über dem Grab des Kindkönigs. Wieder ein Indiz weniger für seine kurze, unglückliche Existenz, die in den Quellen des Frühmittelalters nur einen Schatten wirft.
Unter diesem unansehnlichen Stein ruht Ludwig aus kaiserlichem Geblüt, den sich die Römer zum König erkoren.
Die Inschrift auf seinem Mausoleum.
Mein Vater war Arnulf, dessen Grab ganz nahe zur Seite des Altares zu sehen ist.
Arnulf von Kärnten, König des Ostfränkischen Reiches.
Als er seine Zeit vollendet hatte, gab mir das Schicksal das Zepter in die Hände. Ich, Unglücksmensch, noch war ich nicht 20 Jahre, da raffte mich der stumme Tod dahin.
Genau genommen wird Ludwig bloß 18.
Ja, er ist einfach gewissermaßen Zeit seines Lebens Kind geblieben.
Der Saarbrücker Historiker Thilo Offergeld hat das Leben der vielen mittelalterlichen Kindkönige untersucht. Über kaum einen war so wenig herauszufinden wie über diesen Ludwig.
Wir erkennen keinerlei selbstständige Herrschaftstätigkeit von ihm. Er bleibt vollständig schattenhaft oder marionettenhaft. Und nicht von ungefähr ist es eben der Beiname, der ihn kennzeichnet, das Kind.
Ludwig das Kind ist von kaiserlichem Geblüt, der Ur-Ur-Urenkel Karls des Großen, Sohn des Königs Arnulf, der nach der Teilung des Frankenreiches anno 870 den Osten regiert. Ludwigs Mutter, Oda, stammt aus der mächtigen fränkischen Adelsfamilie der Konradiner.
Arnulf hatte ja zwei andere Söhne, Zwentibold und Rathold, die aus früheren Verbindungen stammten, die seit seiner Heirat mit Oda offensichtlich nicht mehr als legitim galten.
Im Konzert der Großen bei Hofe geben die Konradiner den Ton an. Darum lassen die Adeligen nicht mit sich reden, als Arnulf Thronfolgerechte an seine beiden Ältesten vergeben will.
Wenn der Oda ein Sohn geboren wird, dann soll der aber der Thronfolger sein.
Ludwig kommt im Herbst 893 zur Welt, in Altötting, Bayern also, wo Vater Arnulf zu Hause ist.
Das ist seine eigentliche Machtbasis und den Zugang, den er braucht, das ist der zu den zentralen Städten des Reiches am Rhein, nach Mainz, nach Worms, nach Aachen. Und der Weg dorthin führt über Franken.
In Franken konkurrieren die Konradiner mit den Babenbergern, was unter Ludwig zu einer blutigen Fehde führen wird. Arnulf dagegen bemüht sich um einen Ausgleich zwischen den Adelssippen. Auch mit den meisten auswärtigen Fürsten findet er ein Auskommen, mal mit, mal ohne militärischen Druck. In Lotharingien, dem langen Landstreifen zwischen West- und Ostreich, setzt er seinen ältesten Sohn als Unterkönig ein. Bleiben die Normannen, die immer wieder plündernd und mordend einfallen.
Ihr Männer! Wenn ihr unter Gottes Gnade die Heimat verteidigt, fasset Mut.
Zitieren die Fuldaer Jahrbücher Arnulf im Jahr 891.
Und rächt das vergossene Blut eurer Eltern!
Im Flandrischen Löwen gelingt der vernichtende Schlag gegen die Eindringlinge. Wenig später stellen die Normannen ihre Beutezüge in Ostfranken ein. Zweimal zieht Arnulf nach Italien. Im zweiten Anlauf kann er die heilige Stadt Rom aus den Händen eines Widersachers befreien, wofür ihn der Papst 896 zum Kaiser krönt. Doch die Freude darüber ist kurz. Auf dem Rückweg von Rom hatte Arnulf einen Schlaganfall. Nahezu handlungsunfähig zieht er sich nach Regensburg zurück, siecht dahin. Ende 899 stirbt er. Am 4. Februar 900 wird Ludwig in Forchheim zum König gekrönt, mit 6 Jahren. Die erste bezeugte Königskrönung der ostfränkisch-deutschen Geschichte, aber längst nicht die erste Krönung eines Kindes. Weil Gott es so will, lautet meist die Begründung.
Und solange dieser Gott unseren kleinen König leitet, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Solange werden die Geschicke des Reichs in guten Händen sein. Also dieser Rekurs auf die göttliche Erwähltheit und die göttliche Lenkung ist eine häufige Argumentation, die sich zur Rechtfertigung kindlicher Königsherrschaft findet.
In den instabilen Reichen des Frühmittelalters ist es wichtig, dass die Krone in der Familie bleibt. Im 6. Jahrhundert ist der neue König, Clothar II., gerade mal 4 Monate alt. Der Salier, Heinrich IV., bei Amtsantritt 12. 781 macht Karl der Große seinen Sohn Ludwig zum Unterkönig von Aquitanien, als der im Kindergartenalter ist. Der Form halber wird der Dreijährige im Stuhl zur Grenze getragen.
Dort aber dann auf ein Pferd gesetzt, offensichtlich festgeschnallt, mit Kinderwaffen ausgerüstet, mit einer Art Kinderrüstung angelegt. Und so im Überschreiten der Grenze übernahm er die Herrschaft in diesem Unterkönigreich.
Von Ludwig dem Kind sind solche paradoxen Machtschauspiele nicht überliefert. Zweifellos aber gibt sich auch sein Regierungsteam alle Mühe zu zeigen, dass der Kleine königlich agiert.
Das heißt einfach, Ludwig berief den Hoftag ein, Ludwig führte das Heer, Ludwig regelte die Regierungsgeschäfte. Wir haben das in Form kurzer Notizen nur aus dieser Zeit leider, aber dennoch ist deutlich der Eindruck erkennbar, dass eine gewisse Fiktion aufrechterhalten wird. Auch das Kind sei vollständig regierungsfähig.
In Wahrheit regiert das Kollektiv, das sich während Arnulfs Siechtum gebildet hat. Die bayerischen Grafen und Bischöfe gehören dazu, unter Führung des Markgrafen Luitpold. Vor allem aber die Konradiner und die Kleriker an ihrer Seite, angeführt von Erzbischof Hatto von Mainz, Inhaber des wichtigsten Erzstuhls des Reiches.
Von daher hat er ex officio eine Führungsrolle, war schon unter dem Vorgänger Arnulf das Herz des Königs, so wird er genannt, Cor Regis, also der wichtigste Mann in der Reichspolitik.
Sagt Historiker Offergeld. Diesem Hatto gelingt es, die verschiedenen Fraktionen der Regentschaft erstaunlich gut zu vernetzen, dem kleinen Herrscher Ziele zu setzen und darüber sich selbst nicht zu vergessen.
Er ist durchaus ziemlich skrupellos auch auf den eigenen Vorteil bedacht. Also auch die Zeitgenossen nennen ihn Homo subtilis ingenii, was ich am ehesten übersetzen würde als raffinierter Typ.
Vor dem Dom in Aachen würde Professor Harald Müller gerne mehr über Ludwig erzählen, aber auch hier im früheren Zentrum des Karolingerreiches sind die Belege knapp. Nur 3 Urkunden aus der Zeit des Kindkönigs liegen vor.
Eine für das Kloster Fulda, eine für die Abtei Chèvremont hier bei Lüttich und eine für die Kirche von Lüttich. Und jedes Mal sind es entweder Bestätigungen von Urkunden seiner Vorgänger oder Schenkungen von Besitztümern, deren Einkünfte dann eben den Kirchen zugute kamen.
Über Ludwig selbst sagen sie praktisch nichts aus.
Wir haben nur die Stücke, aber keinen Beratungsprozess. Und wir können nicht sagen, hat er das aktiv entschieden oder ist ihm das von Beratern sozusagen vorgegeben worden.
Die Urkunden werden in dieser Zeit lediglich mit einem Monogramm unterzeichnet, das ein Schreiber malt.
Und maximal einen Strich in diesem Monogramm zeichnet dann der Herrscher selbst.
Auch in Ludwigs Monogrammen ist das zu sehen.
Da ist die Tinte anders und da sind die Striche ein bisschen ungelenker.
Manche Urkunden weisen sogar Hilfslinien und Punkte auf, die dem Kind den Federstrich erleichtern sollen. Immerhin, Ludwig bringt ein wenig Betrieb in die Aachener Kaiserpfalz zurück, in der es unter Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen noch sehr lebendig war. Mehr als 60 Aufenthalte dieser beiden sind belegt. Danach, vor allem mit der Teilung des Frankenreiches, nimmt das Interesse der Herrscher deutlich ab.
Die Grenze läuft hier in Sichtweite, im Prinzip wie die Grenze zwischen Deutschland und Holland, hier an Aachen vorbei,
sagt Harald Müller.
Das heißt, Aachen ist ab 870 in einer absoluten Randlage. Es gehört zum Ostfränkischen Reich, liegt aber direkt an der Grenze, während die Kernräume dieses Reiches eben das Mittelrheingebiet, Bayern und Franken sind.
Die Könige bequemen sich nur noch selten in den Westen, Arnulf und sein Vater kein einziges Mal. Ludwig das Kind kommt mit dem Hof 3-mal her. Dann nimmt er die Huldigung der Großen aus Lotharingien entgegen, dass er, besser gesagt seine Regentschaft, nach dem Tod des Halbbruders von einem Mitglied der Konradiner verwalten lässt. Der andere Halbbruder ist verschollen, andere Geschwister hat Ludwig keine. Die mächtige Herrscherfamilie der Karolinger in Ostfranken ist auf einen kleinen Jungen geschrumpft. Formal ist der junge König das Herz des Reiches. Ohne den Amtsträger könnten die Regenten nicht agieren. aber sie tun es mit Eifer. In 80% von Ludwigs Urkunden werden einer oder mehrere Intervenienten aufgeführt. Einflussnehmer, Ratgeber, Strippenzieher.
Wehe dem Land, dessen König ein Kind ist,
heißt es schon im Buch Kohelet im Alten Testament. Ludwig wird wohl kaum gefragt, als die Konradiner im Bündnis mit Bischof Hatto ihre Konkurrenz verdrängen oder ganz ausschalten. Besonders brutal kämpfen sie gegen ihre wichtigsten Rivalen, die Babenberger. Bei der Belagerung der Burg Bamberg 902 fallen 2 von 3 Anführern des Geschlechts. Triumphierend halten die Konradiner mitten im Feindesland in Forchheim einen Hoftag ab und verteilen die erbeuteten Besitztümer.
Wer übrig bleibt von den babenbergischen Brüdern, das ist Adalbert, und der schafft es noch etliche Jahre, den Widerstand in einer Art Guerillakrieg fortzusetzen, sehr erfolgreich. Bis er schließlich in seiner Burg Teres eingeschlossen wird von einem Reichsheer.
In dieser Situation greift der Mainzer Erzbischof Hatto zu einer teuflischen List. Er lockt Adalbert aus der Burg mit dem Versprechen, ihn heil wieder zurückzubringen.
Darauf lässt sich Adalbert ein, die beiden reiten los. Dann behauptet Hatto, er sei fürchterlich hungrig und müsse unbedingt nochmal zurück in die Burg und etwas essen.
Die beiden kehren um.
Hatto kriegt etwas zu essen und hat damit vordergründig natürlich nur sein Versprechen eingelöst, dass er Adalbert heil in seine Burg zurückbringen wird. Fortan fühlt er sich an dieses Versprechen nicht mehr gebunden. Adalbert wird am Königshof sofort gefangen genommen, es wird ihm der Prozess gemacht und er wird enthauptet.
Und damit sind die Konradiner endlich die unangefochten stärkste Macht im Reich. Entfremdet von den Bayern, die 907 in einer katastrophalen Niederlage gegen die Ungarn ihren Markgrafen Luitpold verlieren. Im fernen Sachsen sammeln die Liudolfinger, aus denen später die Ottonen hervorgehen, ihre Kräfte für die Machtübernahme in einigen Jahren. Und Lotharingien? Kündigt 911 seine Treue zu den Ostfranken auf und schließt sich den Westfranken an.
Allenthalben fielen die Lenker. Die Zucht verfällt und es erhebt sich ihr Gegenteil.
Hatte der Konstanzer Bischof Salomo schon vor Jahren gedichtet. Das stimmt jetzt mehr als je zuvor.
Die Schwäche des Kindes, das nur den Namen des Königs führt, hat uns seit langer Zeit eines Herrschers beraubt.
Am 24. September 911, heute vor 1100 Jahren, stirbt der Kindkönig. Unverheiratet, kinderlos, gerade 18 Jahre alt. Die Todesursache ist unbekannt. Wenige Wochen später ist der neue König, der Konradiner Konrad I., im Amt. Ludwig war ein schwacher Herrscher, der letzte Karolinger auf dem ostfränkischen Thron. Doch der Historiker Thilo Offergeld meint,
dass gerade dieses Jahrzehnt einen ganz entscheidenden Meilenstein darstellt im Entstehungsprozess des Deutschen Reiches.
Denn das wird eben nicht mehr von einer Herrscherfamilie vertreten, die das Reich je nach Anzahl der Söhne aufteilt.
Das Reich selber wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, egal ob Dynastiewechsel oder Abspaltung bestimmter Herzogtümer. Es gibt keine Frage mehr, dass dieses ostfränkische Reich als solches fortbesteht. Dieses Reich, das entstehende Deutsche Reich, wird unteilbar.
Regiert von einem König, getragen von regionalen Mächten.
Und das ist ein Grundzug, der sich, wenn Sie so mögen, bis in die föderale Struktur unseres heutigen Deutschlands durch die Jahrhunderte fortsetzt.
Ich Unglücksmensch, noch war ich nicht 20 Jahre, da raffte mich der stumme Tod dahin.
In der Basilika von St. Emmeram in Regensburg ruht Ludwig das Kind auch heute noch. Ein neues Denkmal hat er nicht bekommen, aber eine Steinplatte unter dem Chorgestühl.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an König Ludwig IV., der heute vor 1100 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.